Auch denen, die jetzt nicht hier sein können, in unserer Mitte und daheim sein müssen, weil sie vielleicht auch erkältet sind oder sonst irgendwie angeschlagen. Ja, aber nichtsdestotrotz freue ich mich über jeden, der da ist heute Morgen. Und wir haben ein Thema, jetzt muss ich mal gucken. Ja, genau. Stehe ich da irgendwie noch ein bisschen im Licht? Noch weiter? Okay. Nee, also da hinten würdet ihr mich wahrscheinlich nicht mehr verstehen, aber da ist noch schön warm an dem Ofen. Das ist eigentlich auch ein guter Platz, von da aus zu predigen. Ja, es ist ein Vorrecht oder ein Zufall, je nachdem, wie man sieht, dass ich heute als Erster in diesen neuen alten Räumen zu euch reden darf. Es ist schön, ein neuer Boden zu drin. Ich finde es auch schön, dass man mehr Platz hat, so als nach hinten etwas ausgeweitet. Dann können auch noch mehr Leute dazukommen, kann man noch mehr Stühle aufstellen. Das ist schon eine gute Sache. Ja, worüber ich heute Morgen reden will, das könnt ihr da schon sehen, nämlich das menschliche Herz. Was meint ihr, was ist wichtig für Gott in seiner Beziehung zu uns? Worauf kommt es ihm an? Worauf legt er großen Wert?
Auf die innere Welt.
Ja, genau. Und das hat was zu tun mit unserem Herzen. Was ist das größte und wichtigste Gebot in der Bibel? Wer möchte es uns sagen? Ihr kennt das alle. Vielleicht möchte es gerade jemand sagen. Alex?
Liebe Gott von ganzem Herzen, deine Nächsten.
Genau. Liebe Gott, nicht nur mit Worten, sagt Johannes in seinem Brief. Kindlein, lasst uns nicht nur mit Worten lieben, sondern mit der Tat und in der Wahrheit. Also das Herz ist eine ganz entscheidende Angelegenheit, denn Gott sieht im Gegensatz zu uns Menschen nicht auf das Äußere. Wenn wir jemanden sehen, nehmen wir an, er kommt mit einem dicken Mercedes angefahren, so richtig aufgemotzt, tiefer gelegt, breite Reifen, Sportfelgen und so weiter. Da haben wir eine andere Vorstellung von dem Menschen, als wenn einer quasi fast auf allen Vieren daherkommt. Man sieht ihm schon an, das ist ein armer Schlucker oder so. Wir tendieren dazu als Menschen, jemanden zu beurteilen nach dem, was wir mit unseren Augen sehen, so was uns ins Auge sticht. Aber unser Gott ist da ganz anders. Er guckt tiefer. Er guckt nämlich in das Herz hinein. Der Mensch sieht das auf das, was vor Augen ist, und Gott sieht in das Herz. Es gibt auch eine wunderbare Stelle in der Bibel. Im 2. Chroniker steht es: Die Augen des Herrn durchstreifen die ganze Erde, um sich mächtig zu erweisen an denen, wer weiß, wie es weitergeht, an denen, die ihm von ganzem Herzen ergeben sind. Also Gott ist auf der Suche nach Leuten, die bereit sind, sich ihm zur Verfügung zu stellen. Das Herz, das ist sozusagen die Steuerzentrale in unserem Leben. Da entscheiden wir, welche Wege wir gehen wollen. Da entscheiden wir auch, wie unsere Beziehung zu Gott aussieht. Das ist nicht in erster Linie eine Sache vom Kopf, von unserem Verstand, sondern wir entscheiden mit unserem Herzen. Das, was du denkst in deinem Herzen, das wirst du früher oder später auch werden. Ja, also das, was wir glauben, tief drin in uns, nicht nur, was der Verstand uns vielleicht sagt, sondern das Herz ist entscheidend dafür, wie wir uns selber auch sehen. Ja, wie sieht's aus mit der Natur des menschlichen Herzens?
Man
Jetzt
kann
gehe ich
nicht
mal
nur
weiter.
im Verstand
Oh.
denken, sondern im Herzen denken.
Ja, habe ich. Okay. Also das ist nochmal die Definition. Was ist das Herz? Das Zentrum der Person, der Ort, an dem die Entscheidungen getroffen werden. Das ist sozusagen der Kern, die Mitte des Menschen. Ja, jetzt gehen wir mal weiter. Ich kann eigentlich da hinten gucken. Das ist besser. Genau. Muss ich mich nicht immer umdrehen. Wie sieht es denn aus mit unserem menschlichen Herzen? Es gibt ein Prinzip in der Bibel, wenn ein Begriff zum ersten Mal in der Bibel erwähnt wird, dann ist es sehr, sehr bedeutsam. Und Das menschliche Herz, das wird auch erwähnt in der Bibel. In 1. Mose 5, Vers 5, da steht: Und der Herr sah, dass die Bosheit der Menschen auf der Erde groß war und alles Sinnen der Gedanken seines Herzens nur böse den ganzen Tag. Und es bereute den Herrn, dass er den Menschen auf der Erde gemacht hatte, und es bekümmerte ihn in sein Herz hinein. Also das ist eine Beurteilung, die, wenn man das einem Weltmenschen sagen würde, würde sagen, nee, der Mensch ist doch nicht nur böse, der Mensch tut doch Gutes. Und es ist auch so, es gibt viele Menschen, die Jesus nicht kennen und trotzdem auch Gutes tun, oder? Das ist gar keine Frage, das ist schon so. Aber so ganz tief drin, da steckt das Böse doch drin. Und es kommt vor allen Dingen dann zum Vorschein, was drin steckt, wenn man in schwierige Lebensumstände gerät. Zum Beispiel, das wissen wir ja, im Krieg ist es nicht selten so, dass eigentlich brave Ehemänner und Familienväter auf einmal Dinge tun, die man ihnen nicht zugetraut hätte. Ja, aber sie sind so in dieser Fahrspur drinne, dass sie auch wirklich Böses tun, in der Lage sind, Böses zu tun, was sie normalerweise, wenn alles toll wäre um sie herum, dann würden sie das gar nicht tun. Aber da unter Druck, da kommt zum Vorschein, was im Menschen eigentlich wirklich drin steckt. Ja, wir brauchen eine Veränderung unseres Herzens. Es ist eine Veränderung geschehen, des Herzens schon im Paradies, denn ursprünglich war der Mensch gut, denn es heißt ja in den ersten Kapiteln von 1. Mose, und Gott sah an, was er getan hat, er sah alles an, was er getan hat, und siehe, es war sehr gut. Also war der Mensch ursprünglich auch sehr gut, aber durch den Sündenfall ist das Böse in das Menschenherz hineingekommen. Trügerisch ist das Herz, heißt es in Jeremia, mehr als alles, und unheilbar ist es. Wer kennt sich mit ihm aus? Ich, der Herr, bin es, der das Herz erforscht und der die Nieren prüft. Trügerisch ist es. Es ist sogar unheilbar. Und da können wir doch sehr froh sein, dass wir in Gott doch eine Möglichkeit haben, dass eine Veränderung geschehen kann. Aber wenn Gott eine Veränderung bringen will, dann versucht er nicht, das, was da ist, irgendwie umzubiegen oder es gut zu machen, sondern der Herr sagt, ich schenke euch ein neues Herz. Also das ist etwas Wunderbares, und das haben wir auch nötig, dieses neue Herz. Denn was hat Jesus über das menschliche Herz ausgesagt? Denn aus dem Herzen kommen hervor böse Gedanken, Ehebruch, Mord und so weiter. Auch wenn wir nicht gleich jemanden umbringen, wenn er uns was Übles getan hat, wenn wir das immer umsetzen würden, was da manchmal an Gedanken in uns hochkommt, dann würden wir wahrscheinlich übel aussehen. Ja? Aber wir tun das ja normalerweise eigentlich nicht. Wenn das Böse in uns hochkommt, dass wir das sofort auch in die Tat umsetzen. Da hatte der Herr zum Glück so eine Verzögerung eingebaut, ja, dass wir umschwenken können. Wir als wiedergeborene Christen, wir haben ja da wirklich auch andere Möglichkeiten. Ja, ist der Mensch wirklich so böse? Was sagt denn Paulus dazu? Er sagt, da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht ein einziger. Das hört sich nicht so gut an. Also wir brauchen eine Erneuerung, eine Veränderung. Kommt da noch was? Habe ich da zu stark drauf gedrückt oder zu weit unten vielleicht? Kann das sein? Okay, alles gut, ja. Okay, da haben wir. Ja, die Erneuerung des Herzens ist schon prophezeit in Ezekiel 36, wo der Herr sagt: Ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Bestimmungen bewahrt und sie tut. Also es ist etwas, wo wir wirklich auf Gott angewiesen sind, absolut. Wir können uns nicht selber an den Haaren aus dem Sumpf herausziehen, aber Gott hat es schon prophezeit und umgesetzt im Neuen Testament. Ich gebe ihnen ein Herz, mich zu erkennen. Wir können nicht mal unser Herz ändern, aber auch nicht das Herz unseres Ehepartners. Wir können nicht das Herz unserer Kinder ändern. Wir können nicht das Herz unseres Nachbarn ändern. Das kann wirklich nur der Herr tun. Die Frage ist, lassen wir es zu, dass Gott uns verändern kann. Geben wir ihm diesen Spielraum, dass er uns wirklich umgestalten kann. Und wie geschieht das im Neuen Bund, im Neuen Testament? Das steht in Galater 4, Vers 6. Weil ihr aber Söhne seid, sandet Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen, der da ruft, aber Vater. Also wie geschieht Umgestaltung unseres Herzens? Geschieht durch den Heiligen Geist. Wenn er Spielraum bekommt, wenn er wirken darf, so er, wie er wirken will, dann geschieht wirklich eine Umgestaltung. Es geschieht natürlich auch dadurch, dass wir wiedergeboren sind. Wenn jemand sich bekehrt, dann ist er eine neue Kreatur. Das heißt, ich muss da nicht mehr meinen alten sündigen Gewohnheiten nachgehen, dass ich sagen kann, ja, ich bin halt so, ich kann mich halt nicht ändern und meine Eltern waren vielleicht auch so, meine Urgroßeltern waren vielleicht auch so und ich bin halt ein immer, genau. Das ist immer die Frage dann an uns. Genau, ja, das stimmt genau. Es ist eine Entscheidung des Willens. Lassen wir es zu? Wollen wir das, dass Gott uns umgestalten darf? Oder wollen wir an unseren alten Gewohnheiten festhalten? Wollen wir einfach die alten bleiben, die wir sind? Wenn jemand zu mir sagt, bleib wie du bist, dann sage ich ihm, das will ich aber nicht. Ich will nicht bleiben, wie ich bin, sondern ich will, dass Jesus zum Vorschein kommt. Immer mehr, immer mehr. Und dann kann ich nicht der bleiben wollen, der ich bin. Ja, sondern dann will ich, dass ich umgestaltet werde in sein Bild. Genau, dann bleiben wir stehen. Und das sollte ja nicht der Fall sein. Jetzt gehe ich mal auf eins zu viel. Fünf. Die Haltungen des menschlichen Herzens. Da gibt es viele Aussagen darüber in der Bibel. Zum Beispiel steht da in 1. Könige 15, Vers 3, sein Herz war nicht ungeteilt bei dem Herrn, seinem Gott, wie das Herz seines Vaters David. Da geht es um den König Abia. Sein Herz war geteilt. Was bedeutet das? Geteiltes Herz zu haben. Das bedeutet, ich will einerseits schon mit Gott leben, ich bin ja sein Kind, aber andererseits will ich doch nach meinen eigenen Vorstellungen leben, mein eigenes Ding machen. Dann bin ich nicht ganz hingegeben. Ja, wenn ich nicht wirklich frage, Herr, in jeder Situation, in der ich bin, was willst du? Was willst du tun? Habe ich ein ungeteiltes Herz oder habe ich ein geteiltes Herz? Was spielt sich da alles so in mir ab? Was ist da so alles drin? Wir sehen das auch bei den Königen im Alten Bund. Da gibt es manche, die waren ungeteilt und es waren welche, die hatten ein geteiltes Herz. David war ja nicht ohne Sünde, das wissen wir. Ja, er hat Ehebruch begangen, er ist auch Mord, hat quasi einen Mord in Auftrag gegeben, indirekt. Er war nicht sündlos und doch heißt es hier, dass sein Herz nicht geteilt war, weil er immer wieder Buße getan hat. Also das ist der Punkt, auch wenn wir spüren, dass unser Herz doch geteilt ist, weil wir vielleicht andere Dinge als wichtiger ansehen in unserem Leben, dass wir Götzen zulassen, alles das, was wir mehr lieben als Gott, ist im Prinzip ein Götze. Und dann sind wir geteilt. Ja? Und Gott will unsere ungeteilte Hingabe, unsere ungeteilte Zuwendung, dass da nicht andere Dinge in der Prioritätenliste, die wir so haben, über dem Herrn stehen, sondern dass er wirklich als alles, als alle als oberste Priorität darstellt in unserem Leben. Ganz genau. Er will das Zentrum, die Mitte unseres Lebens sein. Und alles andere ist eigentlich ein geteiltes Herz. Ja, wenn man steht immer wieder in der Gefahr. Zum Beispiel bei mir ist es der Urlaub. Dann träume ich davon, wie schön es ist am Mittelmeer irgendwie, bei den schönen Küsten unterwegs zu sein, da mit meinem Paddelboot, ja, und so. Und dann kommt meine Frau und sagt, im August will ich nicht darunter, da ist es mir zu heiß, das halte ich nicht aus, wir können nicht darunter im August. Und dann merke ich, wie schwer es mir fällt, dann zuzugestehen, okay, ich nehme mich zurück und sage, wir wollen irgendwo hingehen, wo du dich auch wohlfühlst. Und da gehen wir nicht in den Süden, sondern in den Norden. Das ist auch eine Möglichkeit, ja. Sofern man es kann. Das geht bei uns jetzt nicht, weil wir durch meine Frau ist immer an die Kindergartenferien gebunden. Aber okay, das ist jetzt ein anderes Thema. Aber wenn es etwas gibt in unserem Leben, was uns einfach wichtiger ist als Jesus, dann haben wir ein geteiltes Herz. Und das können wir bei ihm wirklich ablegen und sagen, Herr, du hast absolute Priorität in meinem Leben. Dann gibt es das unabhängige und das anhängliche Herz. Das Menschenherz plant seinen eigenen Weg, aber der Herr lenkt seinen Schritt. Wir können planen, auch ohne Gott. Geht, ja. Wir machen unser eigenes Ding, wir haben unsere Vorstellungen, wie unser Leben verlaufen soll, was wir für Pläne haben und so weiter. Wir können in Unabhängigkeit von Gott schon auch vieles tun. Aber wenn wir den Willen des Herrn tun wollen, dann geht es nicht in diese Unabhängigkeit. Das konnte nicht einmal Jesus tun. Er hat gesagt, ich kann nichts tun, außer dem, was ich meinen Vater tun sehe. Das heißt, Jesus war kein unabhängiger Mensch, als er auf der Erde war, sondern er hat sich bewusst in diese Abhängigkeit mit Gott hineinbegeben und gesagt, alles, was ich tue, alles, was ich entscheide, das will ich erst von meinem Vater im Himmel sehen und hören. Ja, was er für Pläne hat, diese Pläne sollen umgesetzt werden. Und die Unabhängigkeit ist eigentlich etwas, ja, was uns gar nicht gut tut. Denn es gibt für uns nichts Besseres, als in den Wegen des Herrn zu gehen. Stimmt's? Und deswegen ist es immer gut und sinnvoll zu fragen, Herr, was willst du? Also kein unabhängiges, kein autonomes Leben zu führen, wo ich über alles entscheide, sondern dass ich bewusst die Abhängigkeit mit Gott bejahe. Die wahre Frömmigkeit, hat jemand gesagt, ich weiß nicht mehr, von wem das Zitat stammt, wahre Frömmigkeit ist der Entschluss, die Abhängigkeit von Gott als Glück zu bezeichnen. Ja, es tut uns gut, es ist einfach das Optimale für uns, wenn wir uns in seine Abhängigkeiten begeben. Gott will, dass wir mit ihm verbunden sind, dass wir in ihm sein sind. Ja, er in uns, wir in ihm. Das hat mit. Ja, er möchte der Mittelpunkt sein. Er möchte uns bestimmen, er möchte uns auch führen und lenken. Und das geht wirklich nur, wenn wir sagen, okay, Herr, ich mache mich bewusst abhängig von dir. Ja, ich will kein unabhängiges Leben führen. Dann gibt es das harte und das weiche Herz. Haben wir das da auch? Ja, das harte und das weiche Herz. Wie bekommt man ein hartes Herz? Als Israel in der Wüste unterwegs war, da haben sie gemurrt und geklagt und gejammert, ach, wären wir doch in Ägypten geblieben, beim Knoblauch und bei den Zwiebeln und so. So, als sie in der Wüste waren, da war Ägypten für sie, das Leben in Ägypten auf einmal toll. Vorher, als sie noch in Ägypten waren, da haben sie geschrien, Herr, wir werden immer mehr unterdrückt und die Ägypter fordern immer mehr von uns und rette uns doch. Dann hat Gott sie aus Ägypten rausgeführt. Und Gott hatte ja nicht das Ziel, dass sie in der Wüste bleiben sollen. Es war eigentlich nur als Durchgangsstation gedacht. Und dann ist etwas passiert, als sie denn das Ziel aus dem Auge verloren haben. Ja, dann haben sie gedacht, ja, wir leben ja hier jetzt nur noch in der Wüste. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir nicht vergessen, dass, was Gott für ein Ziel hat mit uns, dass er uns verändern will, dass er uns erneuern will, dass er uns gebrauchen will, dass die guten Pläne, die er für unser Leben geplant hat. Alle Tage waren in Gottes Buch geschrieben, als noch keine waren. Steht im Psalm 139. Und da hat Gott schon gute Pläne für jeden einzelnen von uns vorgesehen. Und das Volk Israel, als es in der Wüste war, das hat den Blick dafür verloren, dass da das Land für sie als Ziel stand, eigentlich ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Das war das Ziel, nicht die Wüste, aber weil sie nicht glauben konnten auch, dass Gott sie in dieses Land bringen wird. Deswegen haben sie gemeckert, gemosert und das Herz wurde hart. Ja. Und das kann geschehen, wenn wir vielleicht in der Situation, in der wir gerade sind, denken, ach, das ist so bestimmt nicht gut, gefällt mir nicht. Ja, Herr, warum lässt du das zu? Und dann wird das Herz wird bitter und das Herz wird hart und dann wird es unempfänglich für das, was Gott mit uns reden will. Das ist eine ganz große Gefahr und ich kenne viele, ja nicht wenige Menschen, die innerlich so wie eine Mauer um das Herz herum gebaut haben. Sie lassen da niemanden daran. Das kann auch dadurch geschehen, dass man Verletzungen erfahren hat im Leben und dann denkt man, nee, das passiert mir nicht nochmal. Und sie machen dann innerlich zu, ja, damit niemand mehr verletzen kann. Aber das Problem ist, dann macht man auch gegenüber Gott zu. Ja, und dann wird das Herz hart und dann geht's glaubensmäßig eher bergab als bergauf. Und das will der Herr nicht. Der Herr will, dass wir ein weiches Herz haben. Das heißt, wenn wir verletzt worden sind, dass wir das Jesus abgeben können, die Verletzungen abgeben, damit wir innerlich weich und empfänglich sein können, damit der Boden unseres Herzens aufnahmefähig ist für das Wort. Dass da nicht eine Kruste oben drüber ist, wo das Wort gar nicht mehr hineindringen kann und keine Frucht hervorbringen kann. Ja? Deswegen, wenn du verletzt worden bist und du weißt, dein Herz hat so eine Hornhaut, ja, da bist du unempfindlich, da geht nichts mehr durch, gib das Jesus ab. Ja? Lass wieder zu, dass das Wort Gottes hineindringen kann, denn Gott will, dass Frucht entsteht in unserem Leben und auf einem guten Boden, wo der Same gut eindringen kann, da wächst auch eine Frucht. Wenn aber der Same auf steinigen Boden oder auf den Weg fällt, dann kann es nicht eindringen und dann wächst auch nichts. Und Gott will, dass unser Leben fruchtbar ist. Stimmt's? Das ist in der Natur kann man das ja auch überall sehen. In einem Apfel. Ja. Eben, wenn es nicht eindringen kann, wenn das gute Wort Gottes nicht eindringen kann, dann ist es bald weg, dann hat es keine Wirkung. Und dann haben wir eigentlich ein Stück weit das Ziel unseres Lebens verfehlt. Ja, weil Gott will, dass Frucht entsteht. Das ist unsere Bestimmung eigentlich auch. Deswegen brauchen wir ein weiches Herz, ja. Und wir wissen ja anhand des Volkes Israel auch, dass sie nicht in ihre Berufung hineinkommen konnten. Gott hat ja gesagt, ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Das heißt, super, ja, da geht's ihnen gut, da fehlt es ihnen an nichts. Und sie konnten nicht in diesen Zustand kommen, den Gott vorgesehen hatte für sie, weil sie zugemacht haben. Darum, wenn du merkst, dass das Herz irgendwie hart geworden ist, weil man dich ungerecht behandelt hat oder weil du nicht einverstanden bist mit den Lebensumständen, in denen du bist, ist auch ein Punkt. Kann es sein, dass du denkst, wenn ich doch nur, ich kenne jetzt euch nicht näher, wenn ich jetzt nur einen Lebenspartner hätte, der mich liebt, oder wenn ich da wohnen würde oder diesen Job hätte, wenn dann, und es trifft nicht ein, und dann wirst du hart und machst so, dann kommt Gott nicht zum Ziel, dann kommst du nicht in dieses gute Leben hinein, das Gott für dich vorgesehen hat. Wenn du willst, wenn du in das Land kommen willst, in dem Milch und Honig fließen, dann musst du dich wirklich von dieser Hartherzigkeit lossagen, sagen zum Herrn, Herr, du darfst mich wieder führen und ich will mich nicht von Bitterkeit hart machen lassen. Das widerspenstige und das störrische Herz, kennt ihr nicht, oder? Seid ihr widerspenstig oder störrisch?
Ich bin ein Teufelsangriff, wenn du willst sagen, für uns gibt es nur Jesus.
Genau, er ist der Entscheidende in unserem Leben. Aber, ja, was hat der Herr gesagt über das Volk Israel? Dieses Volk hat ein störrisches und widerspenstiges Herz. Tja, das ist keine sehr ermutigende Aussage, aber doch eine wahre Aussage. Ja, ja, Widerspenstigkeit. Wir haben 5 Enkel. Zwischen einem Jahr etwa und 6 Jahren fast. Ja, und ihr kennt das alle, die ihr Kinder großgezogen habt oder mit Kindern zu tun habt. Da gibt's die Trotzphase, oder? Da kann man ihnen lange erklären, du, das ist jetzt nicht gut für dich und deswegen darfst du das jetzt nicht tun oder was auch immer. Das geht hier rein, das hören die gar nicht. Sondern die sind dann einfach widerspenstig. Es ist in der Kleinkindphase eine ganz normale Sache. Ja, das macht jedes Kind durch und die Eltern müssen es auch durchmachen. Für sie ist es manchmal auch nicht einfach, mit dieser Widerspenstigkeit der Kinder umzugehen. Aber wir sollten ja nicht in den Kinderschuhen stecken bleiben. Ja, also diese Widerspenstigkeit, wenn die nicht irgendwann wieder aufhört oder weniger wird, in unserer Beziehung mit dem Herrn können wir auch widerspenstig sein. Und wenn wir in dieser Widerspenstigkeit drin bleiben, dann ist es eben auch wieder so, dass wir das Ziel, das Gott mit unserem Leben hat, nicht erreichen können. Und das, ich stelle mir immer vor, wenn ich mal bei Jesus bin und er, ich weiß nicht, ob es so sein wird, aber dass er mir dann zeigt, du guck mal, das hatte ich alles vor mit deinem Leben, das wurde umgesetzt, das hast du nicht umgesetzt, weil du nicht bereit warst, weil du vielleicht widerspenstig warst. Ja, dass da Dinge sind, die konnte Gott umsetzen mit mir zusammen. Wir sind ja ein Team, wir arbeiten zusammen, wir sind seine Mitarbeiter. Und ich wünsche mir, dass es eigentlich keine Situation gibt, wo dann der Herr zu mir sagen muss, du, ich hatte da wirklich was ganz Wunderbares mit dir vor, aber du warst nicht bereit. Du warst widerspenstig. Du hast mir nicht vertraut, dass ich das mit dir zusammen wirklich hinkriegen kann. Sondern ich wünsche mir, dass alle seine guten Pläne auch umgesetzt werden können. Tja. Es gibt kein Glück für mich außer dir, sagt David in Psalm 16, und nichts geht mir über dich. Also das Glück, das Land, bildlich gesprochen, Milch und Honig, das ist eigentlich Jesus, Gott selber für uns. Wenn wir in ihm sind, wenn wir in einer intakten Beziehung mit ihm stehen, dann können wir auch in widrigen Umständen trotzdem glücklich sein und uns des Lebens freuen. Weil er ist unser Glück und ich habe kein Glück, für mich gibt es kein Glück, sagt er, außer in dir. Das heißt, das größte Glück bedeutet einfach, in Jesus zu sein, in der Beziehung mit ihm zu stehen und dann auch durch die widrigen Umstände des Lebens gut hindurch zu kommen. Dann gibt es das distanzierte Herz und das nahbare Herz. Weil dieses Volk, heißt es in Jesaja 29, weil dieses Volk mit seinem Munde mich naht und mit seinen Lippen mich ehrt, aber sein Herz fern von mir hält und ihre Furcht vor mir nur angelerntes Menschengebot ist, darum siehe, und da werden einige Sachen aufgezählt. Also man kann mit den Worten, kann man ganz nah sein bei Gott, man kann ihn anbeten, man kann Loblieder singen und doch kann das Herz auch ganz wo anders sein. Man ist ja, geht mir manchmal auch so, dass die Gedanken dann während dem Lobpreis irgendwie weggehen von Herrn. Ja? Da heißt es wirklich wieder, sich auf ihn zu konzentrieren und das, was man singt, was man mit den Lippen bekennt, dass es auch wirklich dem entspricht, was in unserem Herzen drin ist. Ja? Das sollte wirklich zusammenpassen, dass das Herz nicht fern ist. Von Gott. Der Herr hat auch gesagt, naht euch zu mir, dann nahe ich mich zu euch. Wenn wir mehr Nähe von Gott erfahren wollen, dann können wir das dadurch, dass wir seine Nähe suchen, dass wir uns aufmachen, dass wir uns Zeit nehmen, dass wir uns in sein Wort vertiefen, dass wir in dem Gebet suchen. Ja, haben wir ein distanziertes Herz zum Herrn, so quasi unabhängig, oder haben wir ein Herz, das den Herrn sucht, das seine Nähe sucht, das ihn sucht als Person, nicht nur, dass wir mit unseren Anliegen zu Gott kommen, können wir natürlich auch, ist auch völlig okay, dass wir ihm das sagen, was uns unter den Nägeln brennt, dass wir unser Herz bei ihm ausschütten. Aber das Entscheidende ist auch, dass wir ihn suchen. Nicht in erster Linie, dass unsere Probleme alle verschwinden, sondern dass wir ihm näher kommen. Und je näher wir ihm kommen, desto mehr naht er sich zu uns. Und dann werden wir unabhängiger von unseren Umständen. Dann gibt es das stolze und das demütige Herz. Das stolze Herz, das können wir lesen zum Beispiel in Daniel 5, als aber Nebukadnezar sein Herz erhob und sein Geist sich bis zur Vermessenheit verstockte, wurde er vom Thron seines Königtums gestürzt und man nahm ihm seine Majestät. Stolz wird uns immer in irgendeiner Weise runterziehen. Denn steht auch in 1. Petrus, Gott widersteht dem Stolzen, aber dem Demütigen gibt er Gnade. Wenn wir Gott näher kommen wollen und unseren Stolz ablegen, das ist manchmal schon sehr schwer, wenn man zugeben muss, zum Beispiel, dass man irgendwas verkehrt gemacht hat, wo man dann eigentlich selber in ein ungutes Licht kam und dann zuzugeben, ja, ich habe einen Fehler gemacht. Das erfordert eigentlich eine innere Größe, aber der Herr will das, ja, dass wir uns dann demütigen und dann erleben wir nämlich auch seine Gnade. Und dann noch zum Schluss das zerbrochene, das verletzte Herz. Er heilt diejenigen, die zerbrochenen Herzens sind. Er verbindet ihre Wunden, ein zerbrochenes Herz, woher kann das kommen? Was für Ursachen gibt es dafür? Es kann sein, dass nahestehende Menschen dich enttäuscht haben. Es kann sein, dass Menschen dein Vertrauen missbraucht haben. Es kann sein, dass sich Menschen hintergangen oder betrogen haben. Es kann sein, dass Menschen deine Ehre verletzt haben. Es kann sein, dass Träume, die du gehabt hast, zerbrochen sind, dass Erwartungen nicht erfüllt wurden, dass man dir Unrecht zugefügt hat und du hast ein zerbrochenes und verletztes Herz. Und das ist auch etwas, was Jesus wirklich heilen kann und auch heilen will. Wenn es in unserem Leben, vielleicht hat man einen Lebensentwurf gemacht und dann gemerkt, es ist nicht so. Das Leben ist ganz anders, als ich es mir vorgestellt habe. Da werden Lebensentwürfe, Lebensträume werden quasi durchkreuzt, werden nicht umgesetzt und dann sind wir traurig, ja, weil es anders kam oder eben weil andere Menschen wirklich ungut mit uns umgegangen sind. Und dann haben wir ein zerbrochenes Herz und Gott will nicht, dass es so bleibt, sondern möchte, dass das Herz fröhlich ist, der möchte, dass das Herz frei ist, dass nicht ein Ballast darauf drückt, ja, weil man mit uns schlecht umgegangen ist oder wenn wir in anderer Weise enttäuscht worden sind. Gott will, dass das Herz ja geheilt wird. Es gibt im Internet ein Forum, das heißt Verletzte Krieger. Da ist tauschen sich Menschen aus, gläubige Menschen, die enttäuscht worden sind und die sich dann von Gott oder von der Gemeinde abgewandt haben. Verletzte Krieger. Vielleicht, ich weiß es nicht, sind auch unter uns verletzte Krieger. Und Jesus will aber die Verletzung wirklich wegnehmen. Er will das Herz wieder gesund machen. Und das geschieht dann, wenn wir es ihm hingeben und sagen, Herr, ich gebe dir das alles ab. Ja, was mein Herz zerbrochen hat, was mich kaputt gemacht hat, wo ich Leid erfahren habe, was ich nicht nachvollziehen kann, unschuldigerweise vielleicht in irgendeine Situation gekommen bin, die für mich absolut verletzend war. Da sagt der Herr, ich kann dich heilen, ich will dein verletztes Herz wieder heilen, damit du frei bist, damit das Herz weich wird, damit der Same des Wortes Gottes tief eindringen kann in dein Herz und damit gute Frucht in deinem Leben wachsen kann. Gib mir, mein Sohn, meine Tochter, dein Herz, steht auch irgendwo, ich habe es die Stelle nicht aufgeschrieben, gib mir, dein Sohn, mein Sohn, dein Herz. Willst du das vielleicht heute ganz neu machen, dein Herz dem Herrn wieder hinlegen und sagen, Herr, all das, was da noch an Sorgen, an Nöten, an Zerbruch und so weiter da ist, Herr, ich lege dir mein Herz neu hin, ich gebe diese Dinge wirklich ab und sage, Herr, mach du mich neu. Amen. Ich würde euch noch gerne ein Lied vorspielen. Das heißt, ich gebe dir mein Herz. Thank you.